Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Corona-Krise hält Deutschland in Atem. Immer mehr Krankheitsfälle werden bekannt und immer mehr Veranstaltungen werden aus Vorsichtsgründen abgesagt. Wir fragen heute, ob das alles, naja, zumindest fürs Klima gut sein könnte. Außerdem besuchen wir heute ein Repair-Café in Bochum, berichten über Ideen für neue Mini-Atomkraftwerke und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Bakterien in der Waschmaschine. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Veranstaltungen werden abgesagt, viele Firmen verzichten auf Geschäftsreisen und damit auch auf viele Flugreisen. Ja, und in China stehen sogar Fabriken still. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und das öffentliche Leben sind jetzt schon enorm. Viele Experten fürchten deshalb gar eine weltweite Rezession. Was das alles für das Klima und unsere CO2-Bilanz bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Jakob Greichen vom Öko-Institut. Herr Greichen, eine Rezession wünschen Sie sich vermutlich auch nicht, aber zumindest fürs Weltklima wäre das vielleicht nicht das Schlechteste, oder?
Eine Rezession können wir uns wirklich nicht wünschen. Aus vielen Gründen natürlich wollen wir ein schönes Leben haben und wir brauchen eine starke Wirtschaft dafür, aber auch für das Klima ist es nur kurzfristig eine Erholung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn eine Rezession zwar die Emissionen runtergehen, aber danach im Grunde genommen wieder so wachsen wie vorher, das heißt, es ist eine kurze Durchschnaufpause, aber den strukturellen Wandel, den wir für den Klimaschutz brauchen, den kriegen wir durch eine Rezession nicht. Im Gegenteil, dann wird viel Energie, Geld und Kraft dafür verwendet, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, die dann nicht für Klimaschutz zur Verfügung steht.
Gibt es denn schon erste Zahlen, was diese Corona-Krise für Auswirkungen auf den weltweiten CO2-Ausstoß hat?
Also es gibt so ein paar erste Abschätzungen. In China sind die Emissionen im Februar um ungefähr 200 Megatonnen zurückgegangen. Das ist ein Viertel der chinesischen Emissionen in dem Monat. Das ist schon deutlich. Da standen aber auch die Fabriken still. Jetzt, wo die chinesische Wirtschaft langsam wieder anfängt, werden die Emissionen auch wieder hochgehen.
Wenn man sowas aufs Jahr rechnet, macht das dann überhaupt einen Unterschied oder ist das auch nicht viel mehr als eine Kleinigkeit?
Das hängt tatsächlich davon ab, wie es jetzt weitergeht. Also wenn das, was in China passiert, ist jetzt global so weitergeht und mehr Länder wie Italien anfangen, Regionen abzuriegeln, dann und wir tatsächlich in eine Rezession kommen, dann würde man das in den globalen Emissionen deutlich sehen. Wenn das mit der Corona-Krise nicht so dramatisch wird, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber das hängt total davon ab, wie der weitere Verlauf sein wird.
Da können wir jetzt im Zweifelsfall nur spekulieren. Das lassen wir, aber wir schauen mal zurück. Es gab ja schon andere Krisenfälle, die auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hatten. Da waren die Terroranschläge von 9/11 und die Lehman Brothers Krise. Wie lange halten denn solche Effekte tatsächlich an?
Also im Flugverkehr war das tatsächlich immer ein einjähriger Rückgang um ein paar Prozent und Jahr darauf wurde dann dieser Rückgang wieder kompensiert und ab dem zweiten Jahr nach der Krise waren die Emissionen wieder höher als vor der Krise. Also es ist tatsächlich nur ein kleines Versetzen des Wachstums, aber es hat keinen grundlegenden Einfluss auf das Wachstum gehabt.
Sie haben gesagt, die sind dann auch tatsächlich danach noch höher gewesen, aber es ist nicht so, dass es jetzt noch ein sprunghafter Anstieg deswegen dann danach war.
Nee, den sieht man nicht. Und das Neue jetzt vielleicht bei der Corona-Krise könnte schon sein, dass viele Firmen gerade anfangen mit Homeoffice und Videokonferenzen zu experimentieren und zu arbeiten. Das merke ich deutlich in meinem Arbeitsumfeld, dass das viel mehr zunimmt. Insofern besteht schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu einer gewissen Verhaltensänderung kommt, aber vermutlich wird der Luftverkehr in den nächsten Jahren dann wieder so wachsen, wie er es auch ohne die Krise getan hätte, halt um ein Jahr oder zwei zurückgesetzt.
Die FDP fordert jetzt, die Luftverkehrssteuer auszusetzen, um die Flugunternehmen zu entlasten, die durch diese Krise jetzt auch möglicherweise in Bedrängnis kommen könnten. Ist das denn dann eine sinnvolle Idee?
Der Flugverkehr ist ja sowieso minimalst besteuert im Vergleich zu allen anderen Sektoren. Und die Fluggesellschaften profitieren gerade vom Rückgang des Ölpreises. Der ist jetzt auf 20 bis 30 Dollar pro Barrel gefallen. Und der Ölpreis macht ungefähr ein Viertel der Ticketkosten aus. Das ist deutlich mehr als die Luftverkehrssteuer. Insofern sind die Fluggesellschaften gerade, könnten eigentlich tatsächlich, sind sie weniger belastet als vor der Krise, aber natürlich gehen die Passagierzahlen zurück. Gleichzeitig ist das wie in allen Sektoren ein gesundes Unternehmen, wird auch die Corona-Krise überstehen und Fluggesellschaften, die eh schon angeschlagen sind, für die könnte Corona tatsächlich schwierig werden.
Es gibt ja eine Regelung, das ist ein bisschen kompliziert, dass der CO2-Ausstoß in diesem Jahr und im vergangenen Jahr für die Flugindustrie in Sachen Klimaschutz eine bestimmte Bedeutung hat. Ohne da jetzt zu weit auszuholen, was muss ich mir darunter vorstellen und kann das im Zweifelsfall was für den Klimaschutz bedeuten?
Da geht es um CORSIA, das ist ein System von der UN-Organisation für die Luftfahrt, ICAO. Da sollen oder müssen Fluggesellschaften ihr Wachstum gegenüber den aktuellen Emissionen kompensieren. Das heißt, alle Emissionszuwachs gegenüber dem Mittelwert von 2019, 2020 müssen sie dann über Zertifikate durch Minderungsprojekte kompensieren. Und natürlich, wenn jetzt in 2020 die Emissionen runtergehen oder weniger wachsen als erwartet, dann müssen Fluggesellschaften mehr kompensieren. Gleichzeitig ist CORSIA nur ein Offset des Wachstums und nicht der gesamten Emissionen. Und die Qualität dieser Offsets sind fragwürdig. Im Grunde genommen kauft dann die Fluggesellschaft eine Minderung woanders. Sagt, ich finanziere einen Windpark in irgendeinem Land und die Verminderreduktion darf ich mir dann anrechnen.
Also Sie müssen im Zweifelsfall nur etwas mehr sich freikaufen.
Genau. Aber die Qualität dieser Offsets ist auch sehr umstritten und wahrscheinlich bringen die fürs Klima, so wie es gerade angelegt ist, sehr wenig.
Jakob Greichen vom Öko-Institut war das über die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Klima. Vielen Dank für das Gespräch. Die EU-Kommission will heute einen Aktionsplan zur Müllvermeidung vorlegen. Der soll dafür sorgen, dass Produkte wie beispielsweise Unterhaltungselektronik länger genutzt werden und nicht so schnell auf dem Müll landen. Beispielsweise, indem die Möglichkeiten zur Reparatur verbessert werden. Ehrenamtliche Reparaturinitiativen und Repair-Cafés versuchen schon seit Jahren, das durchzusetzen. Doch im Alltag scheitern sie immer wieder, weil Ersatzteile und Informationen fehlen. Kai Rüßberg hat eine Initiative im Ruhrgebiet besucht.
Alte Oma-Uhr ist das. Mindestens 90 Jahre alt.
Und was ist mit der?
Die geht nicht mehr.
Helga Kais ist mit dem Prachtstück aus dem Wohnzimmer ihrer Mutter zum Repair-Café nach Bochum-Wattenscheid gekommen. 20 Minuten später hat ein freiwilliger Helfer das Problem gelöst.
Ich musste den Rahmen mit dem Glas neu anlöten an das Scharnier.
Natürlich hätte sie auch eine neue Uhr kaufen können, möglicherweise mit praktischen zusätzlichen Funktionen. Aber Helga Kais will das nicht.
Man muss so alte Sachen nicht wegwerfen. Man sollte immer erst versuchen zu reparieren. Es ist ein schönes Stück und es hat so einen Erinnerungswert. Und ich glaube, meiner Mutter würde das Herz brechen, wenn ich das Ding jetzt mitnehme und einfach auf den Müll werfe. Das möchte ich nicht.
Es geht ihr gar nicht darum, Geld zu sparen. Helga Kais ist es auch wichtig, mit den knappen Rohstoffen und mit Energie sparsam umzugehen.
Ich finde das einfach eine ganz tolle Sache. Gerade weil wir ja Nachhaltigkeit diskutieren, finde ich das super, dass es hier so eine Einrichtung gibt.
Der Versammlungsraum im Seniorenzentrum Wattenscheid ist für einen Tag förmlich zu einer Reparaturwerkstatt geworden.
Sonst habe ich noch einen CD-Player, Radio.
Ja, sieh mal, Radio.
Ja, aber die anderen warten alle schon.
Die Schlange der Interessenten zieht sich durch den Hausflur bis zur Straße. Zunächst wird jedes Gerät registriert.
Wir haben jede Menge Geräte: Nähmaschinen, Toaster, Bügelmaschine, Staubsauger, Tischuhr. Steppjacke, Rasierer, Kaffeevollautomat, CD-Player.
Den fast neuen CD-Player hat Abiturient Michael Aldig mitgebracht, der bei der Oma nicht mehr funktioniert. Damit will er sich nicht abfinden.
Nur nehmen Firmen halt heutzutage nur selten Rücksicht auf Benutzer und auf die Umwelt. Und wenn man sich mal Produkte von vor 50 Jahren anguckt, die hier stehen und eigentlich noch funktionieren und nur eine Sache geändert werden muss und dann funktioniert wieder alles. Und dagegen so ein CD-Player von vor 2 Jahren und der funktioniert schon nicht mehr, dann kann man sich ja eigentlich den Rest erdenken.
Alfonso Wallace ist beruflich selbst in der Instandhaltung von Industrieprodukten tätig. Dort werden schon aus Kostengründen Produkte repariert und Bauteile recycelt.
Ich sehe das als eine Verschwendung von Ressourcen, weil da sind Sachen, die man noch einmal gebrauchen kann. Insofern machen wir unsere Umwelt kaputt, indem wir Dinge produzieren, die wir eigentlich noch nicht brauchen. Und die Dinge, die noch funktionieren, dann schmeißen wir die weg. Das ist natürlich nicht gut.
Die Hilfe im Repair-Café ist kostenlos. An den 8 Tischen sitzen pensionierte Techniker.
Wir sind ehrenamtliche Helfer vom Seniorenbüro Wattenscheid.
Und noch Profis.
Und Profis, richtig.
Profi Willi Krämer hatte früher ein Elektronikgeschäft mit Werkstatt, wie es das heute kaum noch gibt.
Wir reparieren Sachen, die der Handel nicht mehr repariert, aus Kostengründen. Das Argument von der Industrie ist, wenn das Gerät 5 Jahre alt ist, schmeißen es weg.
Dass jetzt die EU-Kommission dagegen vorgehen wird und tatsächlich längere Garantien durchsetzt, bezweifelt er.
Das werden wir hier alle nicht mehr erleben, bis die EU das durchgesetzt hat, weil die ganzen Teile kommen aus Asien, hauptsächlich aus China. Und bringen Sie mal einen Chinesen bei, dass der ein Schaltbild dabei geben soll. Es gibt Schaltbilder, die hat nur die Industrie. Die rücken sie aber nicht raus.
Mit Schaltbild sind Reparaturpläne von Geräten gemeint. Ein weiteres Problem ist die mangelnde Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Alles Themen aus Sicht von Willi Krämer, die die EU regeln müsste.
Kai Rüßberg im Repair Café in Bochum. Auf den Tag genau 9 Jahre ist es jetzt her, dass im Pazifik vor der japanischen Küste der Meeresboden gebebt hat. Die folgenden Tsunami-Flutwellen haben dann viele tausend Menschen getötet. Vor allem aber haben sie im Atomkraftwerk Fukushima zu einer schlimmen Unfallserie geführt. Am Ende kam es zum Super-GAU, zur gefürchteten Kernschmelze, bei der die Gegend rund um das Kraftwerk verstrahlt wurde. Nach dieser Nuklearkatastrophe wurde dann in Deutschland ziemlich schnell beschlossen, komplett aus der Atomkraft auszusteigen. In anderen Ländern sieht man die Gefahren der Kernkraft dagegen deutlich gelassener. Im Silicon Valley in den USA plant ein Unternehmen gar eine ganz neue Art von Mini-Atomkraftwerken. Markus Schuler berichtet.
Vor wenigen Wochen kam für das Kernenergie-Startup Oklo das Okay aus dem US-Energieministerium. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley darf recycelte Uranbrennstäbe für seinen Mini-Reaktor nutzen. Der Name des 1,5 Megawatt AKWs lautet Aurora. In 2 Jahren könnte der Genehmigungsprozess abgeschlossen sein. Dann will Oklo auf dem Atomreaktorentestgelände der USA in Idaho einen ersten Prototypen bauen. Co-Gründerin von Oklo ist die Maschinenbauingenieurin Caroline Cochran. Es ist kein Witz, in der Atomanlagenindustrie werden noch viele analoge Geräte benutzt. Wir gehen einen komplett neuen Weg. Dieser Industriezweig ist total rückschrittlich und ist gegenüber Innovation wenig aufgeschlossen. Wir benutzen zum Beispiel Hochleistungscomputer, mit denen sich ein kompletter Reaktor am Bildschirm berechnen lässt. Die Entwicklung von Atomkraftwerken sei in den 70er Jahren stehen geblieben, behauptet Cochran. Ihr Startup verfolge mit seinem Mini-Reaktor einen neuen Ansatz. Aurora ist gerade mal so groß wie ein Einfamilienhaus. Es soll Strom für bis zu 1000 Haushalte liefern. Zum Vergleich, ein mittleres Atomkraftwerk hat eine Nennleistung von etwa 1400 Megawatt und kann 3,5 Millionen Haushalte versorgen. Vorteil des Mini-AKW von Oklo? Es verwendet Atommüll aus alten Kernkraftwerken, der zuvor in niedrig angereichertes Uran umgewandelt wurde. Der Reaktor braucht nach Firmenangaben keine Wasserkühlung und soll sich im Notfall automatisch abschalten. Er sei sicherer als alle anderen Energielösungen, meint Cochran. Jedes Jahr sterben im Schnitt 6 Millionen Menschen an den Auswirkungen der Luftverschmutzung. Saubere Luft muss unser Ziel sein. Alle Energieformen sind mit Risiken behaftet. Selbst bei Windkraftanlagen können sich bei der Montage Menschen verletzen oder ums Leben kommen. Viele kleine Atomkraftwerke, das ist die Idee von Oklo. Sie müssen nur alle 20 Jahre mit frischen Brennstäben versorgt werden. Nur mit Nuklearenergie, so die Meinung der Gründerin, könne man die CO2-Bilanz senken. Der CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken ist verglichen mit anderen Energiequellen mit am niedrigsten. Bei Wind- oder Solaranlagen benötigt man immer Ersatzquellen, bei Nacht oder bei Windstille. Gasanlagen oder Batterien wären das. Doch auch die drücken auf die CO2-Bilanz. Alles in allem, Atomenergie hat mit den niedrigsten CO2-Ausstoß.
Nuclear has a very low life cycle carbon emissions, and that's important to know.
Der Mini-Reaktor von Oklo wirft aber zurzeit mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. Wie genau wird er gekühlt? Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es in Notfallsituationen? Wie sicher ist er gegenüber Anschlägen? Und schließlich, wie viel Atommüll bleibt nach 20 Jahren übrig?
Mini-Atomkraftwerke als Lösung, da klingt selbst unser Reporter Markus Schuler irgendwie skeptisch. Zum nächsten Thema. Der Jubel in Brandenburg, der war groß im November. Der Chef des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla verkündete quasi nebenbei, dass er im brandenburgischen Grünheide eine große Fabrik bauen möchte. Und dort geht es inzwischen Schlag auf Schlag. Gestern hat Tesla eine weitere vorzeitige Genehmigung für das Bauprojekt bekommen, nachdem zwischenzeitlich schon ein Gericht entschieden hatte, dass der Wald dort gerodet werden darf, kann das Unternehmen jetzt auch den Boden bearbeiten. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brandenburg, Christoph Richter, den wir gerade im Potsdamer Landtag erreichen. Herr Richter, was wurde denn da in Sachen Tesla gestern genau entschieden?
Also Tesla darf den Boden bearbeiten, wie Sie es schon gesagt haben, also planieren, so steht es in dem Genehmigungstext des Landesumweltamtes. Und zwar darf Tesla bis zu einer Tiefe von etwa 30 Zentimetern den Boden bearbeiten, beispielsweise Kies auftragen, um Wege zu errichten. Es muss sich aber, so steht es da drin in dem Text, strikt an die Vorgaben halten, denn Tesla, zur Erinnerung, baut ja in einem Gebiet, das zu 2/3 an einem Wasserschutzgebiet sich befindet. Und es dürfen weiter nicht die Bäume gefällt werden. Also es gibt noch ein paar, die da stehen, wo sich eben Fledermäuse eingenistet haben. Und wenn auf dem Boden irgendwelche Ameisenhaufen gefunden werden, müssen die erst umgesiedelt werden. Alles geschieht aber, wie gesagt, auf eigene Gefahr, denn eine endgültige Baugenehmigung ist das nicht. Das heißt, bekommt Tesla am Ende keine Genehmigung, muss man alles wieder zurückbauen.
Umweltverbände sind ja von diesem ganzen Vorhaben, ich sag mal, nicht so richtig begeistert. Der Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz bemängelt jetzt auch noch den Brandschutz. Was hat es damit denn auf sich?
Naja, das ist der Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz, der sagt, ein Brandschutzkonzept sei faktisch nicht vorhanden. Das ist in der Einwendung des BBU zu lesen. Vieles sei von Tesla falsch angegeben. Man sichere, so heißt es dort, pauschal die Einhaltung des Brandschutzes zu, ohne es konkret zu unterfüttern. Es würden teilweise sogar falsche Angaben gemacht werden. Wie gesagt, nachzulesen in einem 15-seitigen Schreiben, das öffentlich einsehbar im Internet ist. Und das erinnert fast ein bisschen an den BER in Berlin-Schönefeld. Auch dort wurde ja die Eröffnung, die ja dieses Jahr nun stattfinden soll, durch mangelnde Brandschutz verzögert. Also das ist nochmal ein Thema, was sicherlich für Diskussionen sorgen wird.
Also es geht jetzt da tatsächlich um den Brandschutz in der Fabrik, nicht um irgendwelche Waldbrände oder so, nur um das nochmal klarzustellen.
Das ist richtig. Es geht um den Brandschutz in der Fabrik. Es wird auch moniert, dass sozusagen auch das Löschwasser fehlt, falls es zu einem Brand kommt, weil ja auch mit Sonderstoffen dort gehandelt wird.
Bei diesem Genehmigungsverfahren, ich habe es eingangs schon gesagt, da geht es momentan ziemlich Schlag auf Schlag. Da ist dann auch immer mal wieder von einer Lex Tesla die Rede. Gibt es denn überhaupt noch eine realistische Chance für die Umweltverbände, dass diese Fabrik am Ende jetzt doch nicht gebaut wird?
Nun, Herr Röhrmann, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Da muss man erstmal den nächsten Mittwoch, den 18. März, abwarten. Da werden die 361 Einwendungen erörtert, also öffentlich diskutiert. Also die Kritiker des Projekts konnten ja bis Ende letzter Woche noch ihre Einwände einbringen. Insgesamt sind da jetzt 361 Einwendungen eingebracht worden. Was dann kommt, muss man sehen. Politiker sagen allerdings, alles würde nach rechtsstaatlichen Verfahren ablaufen. Es gäbe keine Lex Tesla. Und die Stimmung an den Menschen ist da auch gespalten. Es gibt Kritiker, aber es gibt auch Menschen, die sagen, klar, Tesla bietet eine einmalige Chance für die Region.
Noch ganz kurz, die Linkspartei stellt ja in diesem Zusammenhang gerade auch ein Infrastrukturgutachten vor. Worum geht's da?
Es geht um die Verkehrsanbindung. Das ist ein großes Thema und die Verkehrserschließung des Werks. Tesla hat sich ja keinen Namen gerade gemacht als Unterstützer des öffentlichen Personennahverkehrs. Wenn man sich mal die Werke in Fremont in Kalifornien beispielsweise anguckt, die Energiewende wird hier ohne die Verkehrswende gemacht. Und weswegen die Gutachter jetzt fordern den Aufbau eines dichten Busverkehrs, einen Shuttleverkehr zwischen Werk und Bahnhöfen. Der naheliegende Regionalbahnhof solle ausgebaut werden, der Fahrradverkehr möglicherweise, alles in allem fordert man ein integriertes Verkehrskonzept, was bis jetzt völlig fehlt. Also, aber das Gutachten, muss man auch sagen, ist kein großer Wurf, denn eine S-Bahn ins Werk, die kommt in dem Gutachten überhaupt nicht vor.
Tesla treibt den Bau seiner geplanten Fabrik in Brandenburg voran. Einschätzungen waren das von unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Vielen Dank nach Potsdam.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Tja, Waschmaschinen sind eigentlich dafür da, für Sauberkeit zu sorgen. Trotzdem sind die Maschinen selbst oft ein ziemlich schmuddeliger Ort, an dem es von Bakterien nur so wimmelt. Wer es möchte, kann allerdings selbst einiges dafür tun, damit seine Wäsche nicht nur sauber aussieht, wenn sie aus der Maschine kommt, sondern auch hygienisch einwandfrei ist. Der Verbrauchertipp von Stefan Michel.
Bäh, das Bettzeug duftet nicht nach Veilchen, wie es das sollte. Es müffelt nach modrigem Keller. Den Schuldigen an diesem miesen Geruch hat der Mikrobiologe Markus Eggert von der Hochschule Furtwangen ausgemacht.
Moraxella osloensis ist so ein bekanntes Stinkerbakterium, was schlechten Geruch erzeugen kann. Und das haben wir besonders in der Bullaugendichtung gefunden. Und die Hypothese wäre jetzt, dass es von dort A, schlechten Geruch der Waschmaschine erzeugen kann oder B, vielleicht auch auf die Wäsche überspringt und dann zu schlecht riechender Wäsche führen kann.
Das Stinkerbakterium ist keineswegs das einzige, das Eggerts Team in Waschmaschinen gefunden hat.
Das waren 229 verschiedene Arten von Bakterien in 13 Waschmaschinen, die wir untersucht haben.
Haben alle diese Bakterien nun einfach nur in der Waschmaschine ihr Zuhause oder wandern sie auch mit der Wäsche aus?
Gerade so im letzten Gang, wenn die Maschine spült, dann kommen alle Mikroben, die sich in der Maschine befinden, mit dem Spülwasser durchaus auch auf die Textilien und damit dann auf die menschliche Haut.
Für gesunde Menschen mit vollkommen intakter Haut bedeutet das keine Gefahr. Aber
man muss aufpassen, wenn jemand akut krank ist zu Hause, also zum Beispiel eine Durchfallerkrankung hat oder Fußpilz, dann muss ich sicher sein, dass ich mit der Wäsche das nicht in der Familie verbreite.
Auch für Säuglinge und Pflegebedürftige, für Menschen mit Immunschwäche, äußeren Verletzungen oder Hautkrankheiten können die Bakterien aus der Waschmaschine gefährlich sein. In all diesen Fällen ist umweltschonendes Waschen bei 30 Grad mit Wassersparprogramm und Flüssigwaschmittel überhaupt nicht angesagt. Denn das ist ein Bakterienzuchtprogramm, sagt Markus Eggert.
Ich muss einfach abschätzen, wann ich hygienisch waschen sollte und wann nicht. Also wenn ich eine Bluse einmal angehabt habe im Büro, kann ich die guten Gewissens bei 20 Grad mit einem Flüssigwaschmittel waschen.
Was dagegen für keimfreie oder wenigstens keimarme Wäsche nötig ist, erklärt der Hygienechef der Bonner Unikliniken Martin Exner.
Wir empfehlen mindestens eine Temperatur bei 40 Grad, besser bei 60 Grad für die Leibwäsche, also die Wäsche, die direkt den Körper berührt. Wir empfehlen insbesondere pulverförmige Waschmittel, nicht Flüssigwaschmittel. Es gibt entsprechende Waschpräparate, die halt auch eine Bleiche bzw. Sauerstoffabspalter verwenden. Die haben eine sehr gute, auch desinfizierende Wirksamkeit.
Und der Mikrobiologe Eggert ergänzt:
Ich sollte alle Stellen, an die ich hinkomme, auch mechanisch putzen, gerade so die Bullaugendichtung und die Einspülkammer. Wenn die Maschine nicht wäscht, sollte sie offen stehen gelassen werden. Also ich mache das Fenster auf, das Bullauge. Und was man auch nicht machen sollte, ist, dass man Wäsche vergisst. Also waschen und dann die feuchte Wäsche mehrere Tage liegen lassen in der Maschine.
Weil es eben nicht Kellermuff sein soll, den die Wäsche verströmt, sondern Veilchenduft.
Die Waschmaschine als Bakterienschleuder, das muss nicht sein, sagt Stefan Michel im Verbrauchertipp. Und den können Sie nachlesen im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Und die finden Sie in den App-Stores von Google und Apple kostenlos zum Herunterladen. Nach den Nachrichten meldet sich hier meine Kollegin Christiane Kess mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem natürlich Corona, die Corona-Krise, aber auch die Vorwahlen in 6 US-Bundesstaaten, wo Joe Biden jetzt offenbar die Nase ziemlich eindeutig vorn hat. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.